Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu unserem Podcast eingeschaltet habt. Getauft haben wir ihn auf FlexQ Grid für die Energiewende. Wie und warum, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Zugegeben, ich bin ein echter Nachrichtenjunkie. Egal wann und wo, ich zücke mein Handy und scrolle die Nachrichten rauf und runter. Dabei stoße ich natürlich auch auf das Thema Energiewende. Energiewende ist in aller Munde und wir sind auch alle davon betroffen. Wir als Verteilnetzbetreiber insbesondere. Fährt man zum Beispiel durchs Ländle, sieht man, wie Photovoltaikanlagen die Dächer erobern und vor Ort die Energie ins lokale Netz einspeisen. Wir von Netze BW wollen aber die Energiewende nicht nur in der Theorie durchnehmen, sondern Ihnen oder euch da draußen zeigen, dass wir bereits jetzt schon Konzepte in der Praxis zusammen mit den Anwohnern umsetzen. Und deswegen sind wir nämlich heute auch hier, weil das Forschungsprojekt FlexioGrid ist das Zukunftsprojekt schlechthin. Und mit den beiden Hauptakteuren möchte ich heute darüber sprechen.
Hallo zusammen, ich bin Carmen Exner, Leiterin des Forschungsprojektes FlexioGrid.
Ich freue mich, dass ihr alle heute dabei seid. Ich bin Alex von Haken und leite den dazugehörigen Feldtest.
Und die Letzte im Bunde bin ich, Katharina Riske, und seit rund 2 Jahren betreue ich das Projekt in der Kommunikation. Wollt ihr noch ein bisschen mehr über euch erzählen? Wie seid ihr überhaupt zu den Netzen gekommen und was ist überhaupt euer Background, also Studium oder so?
Ich glaube, wir haben da beide einen recht ähnlichen Background. Also ich bin im Prinzip studierte Elektrotechnikerin, hieß ein bisschen anders, hieß nachhaltige elektrische Energieversorgung, ist aber im Prinzip nichts anderes. Und bin jetzt seit 4 Jahren bei der Netze, einfach weil ich glaube, dass man hier die Energiewende beim Verteilnetzbetreiber am meisten auch vorantreiben kann.
Genau, ich bin wie Carmen Ingenieurin für Elektrotechnik. Und ich bin bei der Netze BW gelandet, weil in unserer Abteilung, der Innovationsabteilung der Netze BW, beschäftigen wir uns mit Smart Grid Technologien und das ist was, was mich wirklich begeistert.
Wenn wir über die Energiewende sprechen, fallen auch ganz automatisch Schlagworte wie Klimawandel, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit. Meine erste Frage, wo kann man denn FlexioGrid genau einordnen in diesem Schlagwortmarathon?
Also eigentlich vor allem fürs Stromnetz, das intelligente Stromnetz. Und wir ermöglichen mit dem Projekt die Integration von erneuerbaren Energien, von neuen Verbrauchern wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge ins Stromnetz und ermöglichen dadurch im Prinzip auch die Energiewende. Also zahlen dann quasi auf der Seite darauf ein.
Euer Projekt kümmert sich ja quasi um den Haushalt der Zukunft. Was kann man genau darunter verstehen?
Also der Haushalt der Zukunft, da haben wir heute schon ein paar Teile von erwähnt, die PV-Anlage auf dem Dach. Unsere Kunden der Zukunft, die Haushalte, werden ihre Energie selbst mit Photovoltaik produzieren. Und dann ist es natürlich logisch und nachhaltig, wenn diese Energie auch gleich vor Ort verbraucht wird. Und da erleben wir eben, dass die Menschen zunehmend elektrisch fahren, mit E-Fahrzeugen, mit elektrisch heizen, mit Wärmepumpe. Das nennt sich Sektorenkopplung, also die Sektoren Strom, elektrische Energie und Wärme oder Mobilität zu koppeln. Und diese ganzen Anlagen im Haushalt, die müssen natürlich auch intelligent, koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. Deshalb hat der Haushalt der Zukunft ein Energiemanagementsystem, das die Kosten im Haushalt optimieren wird.
Das Projekt FlexioGrid startete 2019. Bevor wir tiefer einsteigen, worum es genau in dem Projekt geht, Alex hat ja schon einen guten Auftrag gemacht, wollen wir erstmal klären, was verbirgt sich hinter diesem Zungenbrecher? Und eine Frage aus Kommunikationssicht, ging es nicht auch einfacher?
Ja, das passiert, wenn man halt nur Techniker in einen Raum steckt und niemanden aus der Kommunikation. Also Flex steht im Prinzip für Flexibilität, also das sind im Prinzip steuerbare Anlagen. Anlagen, die man auf aktuelle Gegebenheiten anpassen kann, wie zum Beispiel die Ladung vom Elektrofahrzeug. Dann das Grid, am Ende dann natürlich für das Stromnetz, also das englische Wort dafür. Und in der Mitte des Q hat im Prinzip mehrere Bedeutungen. Also am Anfang hatten wir auch überlegt Flex to Grid, aber das gab es einfach schon. Und das Q kann einerseits stehen für Intelligenz wie IQ, dann aber auch wie der Q aus James Bond, der immer witzige und coole Gimmicks im Prinzip entwickelt. Oder im Prinzip eigentlich auch wie die Quote, also das Mittel in der Netzampel, aber dazu später mehr. So als Running Gag ist bei uns auch so ein bisschen das Wort Koordination geblieben, was man natürlich aber eigentlich nicht mit Q schreibt.
Das kommt raus, wenn sich Ingenieure in einem Raum einschließen. Ja, gut, dass ihr jetzt Kommunikationsunterstützung habt. Wie unterscheidet sich denn FlexioGrid eigentlich zu anderen Energiewendeprojekten? Also was macht euer Projekt so besonders?
Also das sind mehrere Aspekte. Zum einen mal, weil wir nicht nur einzelne Punkte betrachten, also einzelne Aspekte der Energiewende, also nur zum Beispiel E-Mob oder nur die Wärmepumpenintegration ins Netz, sondern wir betrachten das alles so als Gesamtsystem, auch den Haushalt als eine Einheit, also das, was Alex vorher schon erklärt hatte. und aber auch im Prinzip die Einbindung mehrerer Akteure, also der Netzbetreiber, aber auch die Netzleitstelle bei uns, Hersteller von einzelnen Anlagen, dann der ganze Messstellenbetrieb, weil wir auch die Smart Meter nutzen, auch der Kunde, so ein bisschen der Aggregator auf der Marktseite, also einfach die Komplexität eigentlich des Energienetzes in der Niederspannung einfach mal in Gesamtheit zu untersuchen und nicht immer nur einzelne Aspekte.
Und warum seid ihr die Einzigen sozusagen bis jetzt, die sich dieser Thematik annehmen? Also
ich würde es nicht so weit sehen, dass es vielleicht die Einzigsten, vielleicht gibt es auch andere Projekte, die sich auch ein bisschen annehmen, aber es ist halt auch einfach sehr komplex, muss man auch sagen. Also da kommen wir wahrscheinlich bei den Herausforderungen später auch nochmal drauf zu sprechen.
Was unser Projekt auch noch besonders macht, ist, dass wir eben einen Feldtest haben. Viele der Forschungsprojekte untersuchen diese ganzen Fragestellen nur, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, in der Theorie oder im Labor oder haben zum Beispiel so Universitätsnetze, in denen sie dann Feldtestteilnehmer simulieren. Was wir aber machen, ist ein echter Feldtest. Das heißt, wir haben 41 Feldtestteilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir steuern 2,1 Megawatt an Leistung in der Niederspannung, also viele kleine Anlagen. Wenn man sich das so vorstellen will, das ist, als würden gleichzeitig 2100 Toaster laufen, also eine wirklich für die Niederspannung große Leistung. Und das ist eben schon besonders, weil das sehr aufwendig ist, auch in der Organisation und in der Umsetzung. Wir setzen auch als eines der ersten Projekte die Messung und Steuerung über intelligente Messsysteme um, also mit den zukünftigen Smart Metern. Und das ist auch etwas, was es noch nicht so oft gibt.
Eine Schlüsselrolle beim Feldtest spielt ja das sogenannte Netzampelsystem. Also was kann man sich darunter vorstellen?
Also im Prinzip ist die Netzampel, ähnlich wie im Straßenverkehr, hat die drei Farben und jede Farbe symbolisiert im Prinzip einen Zustand im Netz und zieht dann auch Handlungen nach sich.
Und das ist so, dass ich dann Strafzettel, wenn ich gegen eine Farbe verstoße, gegen Rot?
Nee, natürlich nicht. Aber die Einhaltung wird natürlich schon auch kontrolliert. Also ähnlich auch wie im Straßenverkehr muss man das natürlich auch einhalten. Es ist so, dass wir im Prinzip prognostizieren wollen, wann es im Netz quasi eng wird. Also wann die Haushalte Strom viel beziehen, wann sie weniger beziehen, wann sie vor allem viel einspeisen. Und dann kann es im Prinzip sein, wenn viele Haushalte zum Beispiel gleichzeitig viel Strom einspeisen, dass es dann eng wird im Netz. Und das wollen wir versuchen, durch Prognosen auch vorausschauend zu erkennen. Und dann gibt es zwei Fälle, wenn die Prognosen sagen, das Netz ist quasi groß genug, das Netz schafft es, den ganzen Strom auch wirklich zu transportieren, dann ist die Ampelphase grün. Und wenn die Ampelphase aber gelb ist, dann ist ein Engpass vorausgesehen. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, auch wenn es zu viel Last ist im Netz, dass um 18 bis 18.30 Uhr heute Abend ein Engpass gesehen wird, weil viele Haushalte gleichzeitig viel Strom beziehen. Und in dem Fall würden wir als Netzbetreiber eine Rahmenvorgabe den Haushalten vorgeben. Zum Beispiel, dass zu dieser kurzen Zeit nur noch 80% der Last aus dem Stromnetz bezogen werden darf. Und die Energiemanagementsysteme im Haushalt können dann überlegen, wie reagieren sie darauf. Also laden sie das Elektrofahrzeug, weil sie das ja jetzt schon wissen, einfach schon ein bisschen früher oder später oder mit weniger Leistung. Speichern sie mehr Strom aus dem Batteriespeicher aus. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann auf so eine Vorgabe zu reagieren. Aber einfach auch nur für diesen kurzen Zeitraum, um das Stromnetz dann zu entlasten. Und dann gibt es im Prinzip die rote Ampelphase, die ist dann nicht mehr vorausschauend, sondern die ist dann nahezu in Echtzeit. Das heißt, wenn alle vorausschauenden Maßnahmen nicht geholfen haben, dann kann es im Prinzip sein, dass der Engpass trotzdem direkt auftritt, weil zum Beispiel Betriebsmittel ausgefallen sind, die in den Prognosen eingeplant worden sind. Und dann gibt es quasi Netzregler im Netz, die diesen Engpass direkt erkennen und dann auch an die Anlagen Sollwerte vorgeben, die dann eingehalten werden müssen, und um dann das Stromnetz quasi möglichst schnell wieder zu entlasten.
Merken dann die teilnehmenden Haushalte irgendwas davon? Es hört sich alles sehr komplex an und da denke ich mir auch, oh mein Gott, kann ich gar nicht mehr so leben, wie ich leben will.
Na, im besten Fall merken die da gar nichts davon.
Was heißt im besten Fall?
Naja, im Prinzip, wenn ich jetzt um 17 Uhr natürlich ankomme mit meinem E-Auto und will direkt um 19 Uhr wieder los und es ist komplett leer und ich brauche die volle Leistung unbedingt, kann es aber vielleicht dann nicht, dann ist natürlich so, in dem minimalen Fall kann man das dann vielleicht merken, dass Auto nur noch zu 80% voll ist, anstatt zu 100%. Aber in der Regel hat man ja nicht nur so enge Vorgaben, sondern wenn man dann ankommt und es ansteckt und braucht es eigentlich erst am nächsten Morgen, dann merkt man da nichts davon, ob das dann eine Stunde später oder früher geladen hat. Und dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit, weil wir das natürlich möglichst vermeiden wollen, dass die Anwohner da nichts davon merken, dass man zu den Fällen, wenn einem das sehr wichtig ist, dass man in diesen 2 Stunden mit voller Leistung lädt, dass man dann auch im Prinzip die Leistung mit von den Nachbarn nutzen kann. Das heißt, wenn ein Nachbar sagt, ich brauche aber in den 2 Stunden unbedingt die volle Leistung und ein anderer Nachbar sagt, ich kann auch noch weniger reduzieren, ich brauche mein Auto erst morgen früh, Oder ich habe auch noch Strom aus dem Batteriespeicher, den man quasi noch zur Verfügung stellen kann, dass man nicht aus dem Stromnetz noch mehr zieht. Dann können die quasi untereinander sich noch einig werden und dann merkt man eigentlich nichts mehr davon.
Ihr habt es gerade nicht gesehen, aber die Alex hat wie in der Schule die Hand gehoben. Ich glaube, sie will da auch noch mal was zu sagen.
Genau, also noch was dazu beiträgt, dass die Kunden sich nicht eingeschränkt fühlen, ist, dass es voll automatisiert passiert. Also ihr Energiemanagementsystem kennt die Präferenzen und kennt vielleicht in Zukunft auch die Zeitpläne. Das Energiemanagementsystem gehört unseren Kunden sozusagen. Das ist nicht vom Netzbetreiber. Und dieses Energiemanagementsystem entscheidet dann, welche Anlage priorisiert wird. Und in den Haushalten der Zukunft haben wir auch wahrscheinlich mehr als nur ein E-Auto. Wir haben wahrscheinlich auch noch einen Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe. Das heißt, idealerweise, wenn die Quote vorab angekündigt wird, mehrere Stunden im Voraus, kann dieses Energiemanagementsystem wirklich die Anlagen so koordinieren, dass die Kunden davon nichts merken und dabei die Wünsche der Kunden auch berücksichtigen. Das heißt, wenn die Kunden zum Beispiel wissen, ich brauche heute Abend mein E-Auto, könnten sie das auch dem Energiemanagementsystem melden und es wüsste das und würde zum Beispiel den Speicher voll machen, um dann das E-Auto zu laden. Also das klingt sehr abstrakt, aber in der Welt der Zukunft nehmen uns die Energiemanagementsysteme wahrscheinlich viele Sachen auch ab im Haushalt und führen dazu, dass wir eben weniger Energiekosten haben, was sich ja auch gerade zeigt, was sehr wichtig ist für heute und für die Zukunft.
Wie aufgeschlossen sind denn die teilnehmenden Haushalte bei eurem Projekt?
Also bisher läuft es wirklich super. Das ist ja natürlich auch eine freiwillige Teilnahme. Also unsere Feldtestteilnehmer haben sich entschieden, dabei zu sein. Und man muss auch sagen, in der Gemeinde Freiamt sind die Menschen auch sehr energiewendeaffin. Also die haben schon sehr viel Photovoltaik auf dem Dach. Schon seit 20 Jahren setzt sich die Bürgermeisterin Frau Reinbold-Mensch für Energiewende ein. Und das spürt man überall. Das heißt, unsere Teilnehmer sind da auch sehr motiviert gewesen, teilzunehmen. Und machen da total toll mit und sehen auch dieses, also das System, das Energiemanagementsystem, was wir einsetzen, ist ein projekteigenes System, das übermittelt keine Daten an Dritte und solche Themen. Das heißt, bei uns im Projekt ist auch der Datenschutz sehr sichergestellt und ich glaube, das ist auch eine Grundlage für die Zukunft, dass der Datenschutz von den Messdaten her und vom Energiemanagementsystem auf jeden Fall gewährleistet ist. Und dann, sage ich mal, gibt es auch keine so großen emotionalen Hürden teilzunehmen, wenn man weiß, dass seine eigenen Daten sicher sind.
Wir haben ihn ja schon angesprochen und reden eigentlich schon die ganze Zeit über den Feldtest. Was sind denn weitere Herausforderungen?
Also das ist schon interessant. Im Labor läuft immer alles super. Dann geht man ins Feld und installiert das Messsystem, die Steuerbox, das Smart Meter Gateway, das Energiemanagementsystem und merkt in jedem Haushalt, es ist komplett anders vor Ort. Also sowohl was den Messdatenempfang angeht, also den Mobilfunkempfang, den wir nutzen, um die Messdaten zu übertragen, als auch die Platzsituation im Zellerschrank. Und wir haben ja auch eine Verbindung, eine Datenverbindung und Steuerverbindung zwischen dem Energiemanagementsystem und den flexiblen Anlagen. Und jedes Haus hat andere Anlagen, also andere Hersteller, andere Schnittstellen, anderes Alter. Also wir haben da wirklich viel Arbeit mit gehabt, vor allem unser Projektpartner, das Forschungszentrum Informatik, das das Energiemanagementsystem entwickelt, um diese ganzen Anlagen zu steuern. Und da merken wir einfach, im Feld gibt es eine sehr, sehr hohe Vielfalt an Anlagen und Schnittstellen. Da braucht man in Zukunft Standardisierung, wenn dieses System wirtschaftlich funktionieren soll. Sonst braucht man wahnsinnig viel Zeit, um das zum Laufen zu kriegen. Im Forschungsprojekt war das aber möglich und wir sind jetzt auch ziemlich stolz, dass wir das alles zum Laufen bekommen haben.
Ja, und wie Alex gerade schon gesagt hat, man kann im Labor so viel testen und denkt, man hat alle Testfälle im Labor auch schon mal durchgetestet und dann kommt im Feld doch wieder ein neuer Fehlerfall, den man sich nicht ausgedacht hat, den man irgendwie im Labor nicht reproduzieren konnte. Und dann muss man quasi wieder überlegen, wie man damit umgeht. Also deshalb ist es so wichtig, wirklich ins Feld zu gehen und nicht nur im Labor zu testen.
Und wie oft sind diese Fälle eingetreten, dass es im Labor wunderbar funktioniert hat und im Feld, das dachtet ihr, oh mein Gott.
So eine genaue Anzahl haben wir jetzt nicht, aber schon häufiger mal. Also wir haben auch ganz lustige Fälle, wo wir gleichartige Photovoltaikwechselrichter haben und im einen Haushalt lässt er sich steuern und im anderen nicht. Die haben die gleiche Firmware, die haben die gleiche Schnittstelle und wir wissen bis heute nicht so genau, warum. Also dass solche Fälle treten immer mal wieder auf, aber wir haben sie halt auch alle gelöst, unter anderem auch durch Weiterentwicklung unserer Systeme oder auch durch Weiterentwicklung zum Beispiel der Steuerbox in Absprache mit dem Hersteller. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil für später, dass wir da schon funktionierende Systeme, die auch später in der Linie funktionieren können, weiterentwickelt haben. Also eine genaue Anzahl ist da schwierig, aber schon immer mal wieder.
Also so ein Feldtest. Aber ihr lasst euch nicht entmutigen.
Ja, genau. Also ein Feldtestbetrieb ist halt nicht so, dass man es einmal hinstellt und dann funktioniert es und dann kann man nach Hause gehen und testen, sondern es kommen immer mal wieder neue Fehler auf, einfach weil die Systeme Projektsysteme sind und keine Standardsysteme, die 10 Jahre lang schon entwickelt wurden und wo alle Fehlerfälle schon ausgemerzt wurden. Damit muss man im Feldtest aber auch einfach rechnen, so laufende Forschungsprojekte.
Das Projekt läuft oder der Feldtest läuft ja noch bis Ende 2022. Wenn ihr jetzt so zurückblickt, was ist das Zwischenfazit?
Also bisher sind wir echt sehr zufrieden, dass alle Systeme wirklich auch im Feldtest funktionieren. Also nicht immer und nicht die ganze Zeit, aber prinzipiell funktioniert unser System. Das war auch schon gar nicht klar vorher. Die ganzen Komponenten arbeiten ja das erste Mal zusammen und das ist schon immer ein Risiko, das man hat, dass man in den Feldtest geht und es kann passieren, dass die Sachen nicht so funktionieren, wie man das vorgesehen hat. Und das funktioniert bei uns tatsächlich alles. Also das Messen und Steuern über intelligente Messsysteme. Für die Fachleute, wir nutzen TAF-10-Daten. Die Schnittstellen zu den Anlagen, auch die Quote, die wir haben, das funktioniert alles und das ist schon ein großer Erfolg. Also das ist schon das erste Zwischenfazit. Es funktioniert prinzipiell. Und wir haben auch jetzt schon sehr viele Erkenntnisse zu der praktischen Umsetzung gewonnen, die wir als NetzeBW später auch nutzen können. Und vielleicht auch so ein Zwischenfazit, wenn mal was nicht funktioniert, haben wir zum Glück super motivierte Feldtest-Teilnehmer, die uns immer unterstützen und Verständnis haben, wenn wir nochmal vorbeikommen müssen, um was neu zu starten. Also dann nochmal ein Danke an Freiamt und an unsere Feldtest-Teilnehmer. Und ein eher so persönliches Zwischenfazit ist auch, dass das Projektteam super zusammenarbeitet. Also wir sind ja auch ein Konsortialprojekt, dazu sagt Carmen vielleicht später nochmal was. Das heißt, wir haben mehrere Unternehmen und Forschungsinstitute, die zusammenarbeiten. Und in dieser Gruppe haben wir auch echt schon schwierige Situationen meistern können. Das ist auch so ein schönes Zwischenfazit, was ich persönlich ja sehr schön finde.
Hier an dieser Stelle sei gesagt, dass ihr mit 8 oder 9 weiteren Partnern zusammenarbeitet. Wer übernimmt denn hier welche Rolle und vor allem welche Rolle übernimmt NetzeBW?
Die NetzeBW hat quasi so ein bisschen den Hut auf, also ist als Konsortialführer, nennt sich das bei einem öffentlich geförderten Projekt. Und dann gibt es noch 8 weitere Partner, genau. Also 7 Vollpartner und ein assoziierter Partner. Und bei den 7 Vollpartnern ist im Prinzip Universitäten mit dabei, also die Uni Stuttgart und das KIT, die dann auch so ein bisschen den wissenschaftlichen Bezug natürlich noch herstellen. Dann das Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, das hat Alex ja vorher schon gesagt, die sind quasi für die Energiemanagementsysteme verantwortlich und entwickeln, programmieren die und setzen die im Feld natürlich auch ein. Dann weiter Industriepartner mit Fichten IT Consulting, die so ein bisschen die Datendrehscheibe und Kommunikation zwischen den ganzen Projektpartnern sicherstellen. Block Infinity, die machen so ein bisschen den Sekundärhandel, was ich vorher so angedeutet habe, dass man mit dem Nachbarn ja dann auch noch handeln kann. Dann haben wir noch Intellios dabei als Marktaggregator und wen habe ich jetzt noch vergessen? Die Predi, genau, als assoziierter Partner. Die sind der Verteilungsbetreiber in Prag und da versuchen wir einfach nochmal mit dem Austausch auch sicherzustellen, dass unsere Lösung eben nicht nur für Freiamt und das NetzeBW-Gebiet möglich ist, sondern im Prinzip auch in einem städtischen Netzgebiet wie in Prag auch möglich sein könnte.
Und ich glaube, du hast PSI noch nicht erwähnt, oder?
Correct.
Das ist super wichtig. PSI ist ein Leitsystemhersteller, auch bei der NetzeBW im Einsatz. Und die setzen die rote Ampelphase um, also die Steuerung im Ernstfall, und bauen einen dezentralen Netzregler, nennen wir das. Also ein Steuergerät, was direkt in unserem Netz lokal, in unseren Ortsendstationen eingebaut werden kann und dann in Zukunft im Ernstfall bei der roten Ampelphase auch die Anlagen direkt steuern kann, halbautomatisch, semi-autonom. Genau.
Nochmal zurück zum Feldtest. Wir haben jetzt haben beleuchtet, was bis jetzt gut lief, also positiv, aber gibt es auch so Dinge, wo ihr sagt, oh, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, also ich konnte gar nicht mehr schlafen. Also gab es wirklich Momente, wo ihr gesagt habt, Mist, es läuft nichts.
Wir haben natürlich auch viel während der Feldtestzeit verbessert, muss man auch sagen. Also was uns am Anfang ja sehr Bauchschmerzen gemacht hat, war so ein bisschen die Messdatenverfügbarkeit, würde ich sagen. Das hatte mehrere Ursachen. Zum einen mal Mobilfunkverbindungen vor Ort, aber zum anderen auch so ein bisschen die Backend-Systeme, die doch noch sehr viele Kinderkrankheiten hatten. Und da sind wir aber eigentlich recht auf einem guten Weg. Also Alex hat dann auch noch eine super Ideen vor Ort gehabt mit den Kollegen, sodass wir da jetzt vor Ort eigentlich das Thema mit dem Mobilfunk größtenteils durch andere Technologien wie Breitband Powerline oder im Prinzip Ethernet-Verbindungen zu einer Stelle, wo es quasi dann besseren Mobilfunkempfang gibt, lösen konnten. Und das andere so ein bisschen mit den anderen Fachabteilungen von der Netz und von der NBW. Ein zuverlässiges Monitoring durch die ganzen Backend-Systeme durch. Also wo tritt gerade ein Fehler auf, dass man zumindest auch schon mal lokalisieren kann und dann gezielt einfach nach einem Fehler suchen. Und da wurden jetzt doch sehr viele Kinderkrankheiten schon behoben, sodass es jetzt gerade echt super stabil läuft, muss ich sagen.
Ja, und wie bei allen anderen auch, die wahrscheinlich hier gerade zuhören, hat Corona natürlich auch einiges schwieriger gemacht. Also normalerweise hätten wir wahrscheinlich große Veranstaltungen gemacht, um für unser Projekt vor Ort zu werben und Feldes dann immer zu gewinnen. Und so haben wir halt wirklich Kaltakquise an der Tür gemacht und die Menschen einzeln angesprochen und waren uns nicht sicher, ob wir genügend Feldtest-Teilnehmer finden würden, was sich zum Glück nicht bewahrheitet hat. Aber das hat mir schon ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht. Zum Glück keine schlaflosen Nächte. Wir haben es eigentlich immer noch rechtzeitig lösen können. Und was auch schwierig war, vielleicht auch durch Corona, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, waren Lieferengpässe von Komponenten. Das ist dieses Jahr noch viel schlimmer als letztes Jahr. Leider, es tut mir echt leid für andere Forschungsprojekte, die vielleicht dieses Jahr ihren Feldtest machen. Aber auch schon letztes Jahr war das teilweise echt schwierig, Material zu bekommen. Und damit haben wir gar nicht so gerechnet vorher. Das heißt, dadurch haben wir auch Verzögerungen in den Feldtest einfach bekommen, mit der wir nicht gerechnet hatten. Das waren vielleicht auch so schwierige Momente aus meiner Perspektive.
In Erinnerung bleiben aber nur die positiven.
Genau. Nostalgie und so.
Aber eine große Frage, was passiert denn mit den Ergebnissen? Hat zum Beispiel auch meine Heimatinsel Rügen etwas davon oder jede andere Gemeinde oder ist das jetzt wirklich nur auf Freiamt beschränkt?
Also wir haben erstens unser Projekt versucht modular aufzubauen, sage ich mal, also viele Bausteine zu nutzen von ganz unmittelbar einsetzbaren Sachen wie zum Beispiel intelligente Messsysteme bis hin zu sehr futuristischen Sachen wie der Sekundärmarkt auf der Blockchain. Und idealerweise kann man die Bausteine in Zukunft auch einzeln oder getrennt voneinander umsetzen. Regulierungsseitig ist unser Modell ja noch nicht abgedeckt, also das ist noch nicht in der Regulierung vorgesehen. Es kann auch sein, dass ein anderes Modell von der Regulierung vorgesehen wird und am besten, oder so stellen wir uns das vor, dass die Bausteine dann vielleicht auch in anderen Modellen zum Tragen kommen und wenn sie dann in den Rollout gehen, sage ich mal, also ausgerollt werden, dann würden sie auch allen Verteilnetzen was nützen, die das einsetzen, also nicht nur Freiamt natürlich. Das Ziel unseres Projekts ist es ja, viele dezentrale Anlagen schnell an das Verteilnetz zu bringen und den Netzausbau effizient zu machen, einfach weil Ressourcen begrenzt sind. Und das nützt auch anderen Gemeinden. Aber es ist natürlich schon so, wir sind Verteilnetzbetreiber fast nur, ich glaube nur in Baden-Württemberg, mit einem kleinen Stück Bayern, glaube ich noch, und leider nicht auf Rügen. Aber zum Glück sind wir ja ein gefördertes Forschungsprojekt. Das heißt, über die Vernetzung, über die Wissenschaft können auch andere Verteilnetzbetreiber, zum Beispiel auch der auf Rügen, von den Ergebnissen profitieren.
Euren Namen gebe ich weiter.
Super.
Euer Projekt wird ja vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Was kann man genau darunter verstehen? Ist das nur eine finanzielle Förderung oder wie sieht die weiter aus?
Genau, also in erster Linie ist es natürlich mal erstmal finanziell. Das ist natürlich gerade für die universitären Forschungspartner extrem wichtig. Dann aber auch natürlich ein Netzwerk mit anderen Projekten und da einfach auch die Verknüpfung zu schaffen zwischen anderen Projekten. Einfach den Austausch von Ergebnissen, aber auch von Herausforderungen, von Erkenntnissen. Und auch so ein bisschen der Türöffner. Also Alex hat es ja vorher auch gesagt, die Kundenakquise für den Feldtest. Da hilft es schon, wenn man auch sagt, ja, man ist ein öffentlich gefördertes Projekt. Das schafft dann einfach nochmal so, ah ja, dann ist es ja auf jeden Fall was Seriöses und niemand, der mit einer Tür irgendwas verkaufen will. Also das hat uns schon auch nochmal geholfen. Und man soll das Logo auch überall verwenden auf den ganzen Präsentationen. Also es ist schon auch so mal ein bisschen nochmal so eine Aufmerksamkeit, dass man einfach auf die Ergebnisse legen kann.
Es ist auch eine Auszeichnung. Also es wird eben nicht jedes Projekt gefördert. Das heißt, man zeigt dadurch auch, dass man wirklich ein seriöses wissenschaftliches Fundament hat, dass man im Sinne der Öffentlichkeit arbeitet und forscht und nicht nur für Unternehmensbenefits. Also das ist auch ein kleines Qualitätssiegel, sage ich mal, was man auf seine Folien und seine Broschüren drucken darf.
Und wie kommt es dazu? Also wie wird man gefördert? Was muss man im Vorfeld beantragen und wie groß ist der Aufwand?
Sehr hoch.
Kurz und knackig.
Ja, es ist eine lange Phase mit Projektskizze und Projektantrag. Also als ich Mitte 2018 bei der NetzWW angefangen habe, haben wir da schon angefangen, die Projektskizze und den Projektantrag auch vorzubereiten. Unser Projekt ist dann Ende 2019 gestartet. Also so viel zur Vorlaufzeit. Da muss man sehr viel begründen, was man genau machen möchte, mit welchem Inhalt, warum, wie das auf die Forschungsziele im Prinzip von dem BMWK auch einzahlt. Also dass man nicht beliebig einfach irgendwas forscht, sondern soll natürlich schon auch ein Ziel und einen Sinn und Zweck haben. Dann aber auch quasi, wie viel Gelder braucht man, wofür setzt man die genau ein, mit Angeboten schon alles einreichen. Also es ist schon sehr viel Planung am Anfang und auch jetzt halten wir auch engen Kontakt mit dem Fördergeber oder dem Projektträger beziehungsweise. Also das läuft ja nicht alles direkt übers BMWK, sondern über den Projektträger Jülich. Das heißt, da hält man auch regelmäßig Rücksprache. Wo steht man mit den Zwischenergebnissen? Wie steht man zeitlich? Kann man alles einhalten? Also da hält man auf jeden Fall den engen Kontakt.
Und wie geht es jetzt weiter im Projekt?
Also das Projektende ist ja im März 2023 und bis dahin haben wir noch einiges vor. Also erstmal im Feldtest gibt es noch viel zu tun. Wir haben mehrere Quotenvarianten, die wir austesten wollen. Also diese Quote ist ja diese ja, Rahmenbedingungen, die Carmen schon erzählt hat, also eine gewisse Verringerung der Leistung, die ein Netzkunde in Anspruch nehmen darf. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die zu berechnen. Da haben wir verschiedene Varianten und wir wollen die gegenseitig ja, gegeneinander testen, welche am besten funktioniert und das Netz am besten ausnutzt, den Kunden am wenigsten einschränkt. Und das machen wir jetzt in den nächsten Monaten noch. Außerdem wollen wir natürlich noch die Steuerung der Kundenanlagen verbessern und die Optimierung durch das GEMS wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Also da sind noch viele Feldtest-Themen, die wir jetzt noch ein halbes Jahr lang erproben dürfen, bis Ende Dezember unser Feldtest endet. Das heißt, jetzt im Juli und August testen wir auch noch so Sommerszenarien, viel Einspeisung, wenig Last und dann ab Herbst wieder Winterszenarien mit weniger Sonnenstunden und kälteren Temperaturen, wo natürlich Anlagen auch anders einspeisen und verbrauchen.
Ja, und dann im Prinzip die ganzen Sachen auch auswerten, die Alex gerade gesagt hat, die Ergebnisse auch kommunizieren, was natürlich sehr wichtig ist, also gerade für ein öffentlich gefördertes Projekt forscht man ja für die Öffentlichkeit, das heißt, wir machen natürlich überall die Ergebnisse auch publik, haben eine Abschlussveranstaltung und genau, also wenn ihr alle wissen wollt, wie es denn weitergeht, was denn so unsere Kernerkenntnisse sind, dann kommt es auf jeden Fall in den nächsten Monaten auf diversen Kanälen, auf LinkedIn, auf Instagram, auf unserer Projekt-Homepage, also da einfach dranbleiben.
Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Ihr müsst mir zwei Fragen beantworten. Ich fange mit dir, Alex, an. Die Energiewende gelingt, wenn?
Die Energiewende gelingt, wenn wir die Komplexität in den Griff bekommen. Immer mehr Akteure im Energiesystem, immer mehr Anlagen, die kommunizieren, das steigert die Komplexität. Und ich glaube, das bekommen wir nur, die Energiewende bekommen wir nur hin und alle Leute motivieren wir nur mitzumachen, wenn es so einfach wie möglich wird. Also so komplex wie nötig, aber so einfach wie möglich. Ich glaube, das ist so der Schlüssel zu einer gelingenden Energiewende.
Und Carmen, du bist jetzt dran. Energiewende bedeutet für mich?
Da könnte ich jetzt riesig ausholen. Oder ich
wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Nachhaltigkeit, Energieunabhängigkeit und dass auch jeder seinen Beitrag leistet.
Und wie würdest du die Frage, die ich an Alex gestellt habe, beantworten? Aha. Die Energiewende gelingt, wenn?
Ich muss dir da im Prinzip zustimmen. Also wie gerade schon gesagt, auch wenn jeder seinen Beitrag leistet, wenn die ganzen kleinen Zahnrädchen zusammenwirken. Und ich würde vielleicht so weit gehen zu sagen, nicht unbedingt, wenn man die Komplexität beherrschbar hat, sondern wenn man sie vielleicht auch reduziert. Also wenn man Möglichkeiten findet, das System einfach einfacher zu machen. Weil ich sag mal, viele Menschen, für die ist es einfach schon zu kompliziert, die wollen sich damit auch gar nicht beschäftigen. Und das müssen wir, glaube ich, ändern.
Wir sagen auf Wiedersehen und bis bald.
Tschüss.
Ciao.